Vater, wir danken dir, dass wir vor dir geschmückt stehen, dass wir vor dir gekleidet stehen, dass du uns bereitest fürs Hochzeitsmahl. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst und ihn abholst, wo er ist. Danke, Vater, dass du treu bist. Danke, wenn du für uns bist, wer kann wider uns sein? Und du bist für uns, du bist für uns, du bist für uns. Du hast dich entschieden, für uns zu sein. Du wirst den ganzen Himmel aufbieten für unseren Schutz, für unser Schild. Halleluja. Nichts kann uns passieren. Wir sind in deiner Hand. Nichts Böses darf sich uns nahen. Danke, dass wir in diesem Frieden sein dürfen, jeden Tag aufs Neue. Auch wenn Stürme sind, wissen wir, im Auge des Sturms ist Frieden. Da bist du, da ist Ruhe, da ist es windstill. Vater, und im Geist entscheiden wir uns, auf das Auge des Sturms, Herr, uns auszurichten, auf das Himmlische uns auszurichten und uns nicht auf den Sturm auszurichten, sondern wir schauen auf dich, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Halleluja, Halleluja. Amen. Amen. Mensch, letzte Woche, da hat uns Gott eine Botschaft gegeben. Habt ihr das gemerkt, was Gott uns sagen wollte letzte Woche? Habt ihr gemerkt, dass er uns gesagt hat, es gibt Goliaths? Gibt es auch heute in unserem Leben Goliaths? Gibt es Riesen? Gibt es Herausforderungen? Gibt es Berge? Gibt es Lautsprecher vom Feind, die brüllen und sagen, es wird alles schlimmer, ich bring dich um, ich mach dich fertig? Ja, deine Kinder sind verloren, dein Mann ist verloren, du bist verloren, es wird alles immer schlimmer, dir schneiden sie bald den Hals ab und was weiß ich, was dem Feind alles einfällt. Und habt ihr gemerkt, dass der Senfkornglaube des Davids ausreichte, völlig genug war? Der Senfkornglauben eines Davids, der nicht mal in Rüstung passte, der nicht mal Soldat war, der nicht mal irgendwo in der Armee diente, der einfach wusste, mein Gott ist für mich, ich habe den Bären besiegt und den Löwen. Der Senfkornglaube von David hat ausgereicht, um Goliath zu Fall zu bringen. Und jetzt kommt der Schlüssel, den ich euch immer gesagt habe. Wo und wann hat David gelernt, diesen Senfkornglauben zu bauen? Im Krieg? Im Frieden. Im Frieden hat er sein Glauben gebaut, seine Beziehung mit Gott. Er war ein Mann des Wortes, er war ein Lobpreiser. Das ist der Schlüssel für Sieg. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du kannst auch kraftlos in die Schlacht ziehen, aber das wird anstrengend. Aber wenn du stark in die Schlacht ziehst, dann immer, wenn du ein Lobpreiser bist. Da kommen wir heute noch dazu. Ist das cool? Also bau deinen Glauben in der Zeit, wo du es noch nicht brauchst. Wenn du gesund bist, dann bau Glauben für Heilung, für Gesundheit. Heilung ist ja immer Stufe 2, wisst ihr, eigentlich Stufe 1 ist gesund bleiben. Gott will, dass es dir wohler geht. Der will nicht, dass du ständig krank wirst und dann Heilung bekommst. Das ist gut, wenn du Heilung bekommst. Aber Gottes Blick für dich ist doch, dass du gesund bleibst. Oder denkst du anders über deine Kinder, wenn du welche hast? Oder über deine Freunde oder deine Familie? Du willst doch, dass denen gut geht. Aber letzte Woche hat Gott uns den Fokus wirklich draufgelegt, dass wir den Goliath besiegen können. Durch einen kleinen Senfkornglauben. Dann, wenn wir die kleinen Bären und Löwen in unserem Leben besiegt haben, wenn wir gelernt haben, ha, davon stirbt man nicht, und denen wirklich die Schafe aus dem Maul gerissen hat. Und ich finde es so bemerkenswert, dass David sein Leben aufs Spiel setzte für die Schafe fremder Leute. Sein Vater war ja sein Stiefvater, das war ja nicht sein richtiger Vater, das wisst ihr. War nur angenommen und er war auch nicht überzeugt von ihm. Er hat ihn nicht geliebt, er hat ihn nicht gemocht. Er hat ihn die Drecksarbeit machen lassen. Seine eigenen Söhne waren Nummer 1. Aber David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dass er klein war und braun gebrannt. Heute, wenn man braun gebrutzelt ist, ist man der Elektroneger und alle freuen sich. Ja, warst du im Urlaub? Warst du sonst wo? Früher in der Antike waren die Reichen weiß und blass, weil sie nicht in die Sonne mussten. Und die Armen waren braun, weil sie in der Sonne waren. Versteht ihr? Wenn das die Bibel schreibt, er war braun. Wir lesen es heute und denken, oh, der ist cool, der war auf Mallorca, am Ballermann am Strand. Nee. Das heißt, er war ein Mann, der körperlich arbeitet und der Sonne war. Versteht ihr? Wir müssen die Bibel richtig lesen, dass wir verstehen, was da steht. Und überall, wohin kam, jeder sah sofort, oh, ein Bauer, ein Farmer. Und du warst sofort einkategorisiert. Genauso, wenn du blass warst. Oh, ein Vornehmer. Wie heißt das auf Französisch? Noblesse oblige. Die noble Blässe, ja, brauchen wir heute alles nicht mehr. Früher haben sie sich sogar noch gepudert, um es noch zu verstärken, wie weiß sie sind, wie vornehm sie sind. Brauchen wir alles nicht, ist das gut? Wir schauen auf Gott Und ich spüre heute Morgen, euch wirklich eine Botschaft zu bringen, euch zu ermutigen, weiterhin auf Gott zu schauen. Gott ist für dich, dir kann nichts passieren. Amen. Und das musst du dir jeden Tag aufs Neue sagen, Gott ist für mich, mir wird nichts passieren. Du bist gesegnet, du bist geliebt, du bist ein Überwinder. Halleluja. Amen. Wir machen heute weiter in Kolosser 2 ab Vers 17 in der neuen Genfer. Kolosser 2 ab Vers 17 in der neuen Genfer. Und da heißt es, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondtag oder am Sabbat tut. Leute, die Bibel ist so cool, dass es immer Religiöse braucht, um die Bibel zu pervertieren oder die Christen zu pervertieren. Was Paulus hier sagt, ist 16, eins zurück. Niemand soll euch Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt. Gibt es bestimmte christlichen Gruppen, die bestimmte Dinge nicht essen und trinken? Die keine Blutwurst essen, und die bestimmte Feste feiern, die den Schabbat einhalten. Für manche Christen ist der Sonntag heilig. Da muss man einen Anzug und Krawatte anziehen und da muss man ganz, ganz liebevoll reinschauen. Leute, all diese Dinge, sagt die Bibel hier, das ist null und nichtig vor Gott. Ich bin so froh, dass wir hier so eine Freiheit haben, ja auch. Als ich die Bibelstelle so drüber nachdachte, die letzten Tage und heute Morgen, habe ich gemerkt, so wow, ist es cool, dass wir kein eigenes Gebäude haben. Leute, Christen, die preisen ihr Gebäude, die preisen ihre Kirche oder ihr Gemeindegebäude. Alle Pastoren, mit denen ich zu tun hatte, die ein eigenes Gebäude haben, haben mich rumgeführt. Oh, die Fliesen haben wir daher, die kosten so und so viel, die Stühle sind von da und da. Schön für dich. Ich bin froh, dass wir das nicht haben. Leute, ich bin so froh, dass wir nicht irgendwelche Sonntage heiligen. Dass wir den Schabbat, das ist ja eh samstags, ist der Sonntag sowieso schon komplett verkehrt. Ich bin so froh, dass wir Weihnachten nicht feiern. Ich bin so froh, dass wir deinen Geburtstag nicht feiern. Ja, aber Thomas, wir machen doch ab und zu Weihnachtsgottesdienst. Ja, wir machen mal einen Weihnachtsgottesdienst, weil es einfach zur Gesellschaft dazugehört und nicht komisch bin, aber wir feiern Weihnachten nicht. Verstehst du den Unterschied? Wir singen dir hier Happy Birthday, aber wir feiern dich nicht, weil das wäre Götzendienst. Weihnachten feiern wäre Götzendienst. Seht ihr, wie gut Gott ist? Wahrheit macht frei, Religion bindet. Gott ist es völlig egal, selbst wenn du jetzt, das machen wir natürlich nicht, aber wenn du mit der Badehose hier sitzen würdest für einen Gottesdienst, wäre das Gott völlig egal. Weil er weiß eh, wie du aussiehst. Es würde uns ein bisschen stören. Ja, das wäre auch nicht ganz konform. Aber du brauchst keinen Anzug, du brauchst kein Kleid, du brauchst keinen Schmuck, du brauchst kein Parfum. Dein Schmuck, dein Parfum kommt aus deinem Herzen. Du sitzt entweder hier mit einem liebevollen, gereinigten Herzen, mit einem Herzen der Anbetung. Und dann ist es Gott wohlgefällig, dann ist es ein Duft, ein Rauch, der aufsteigt zum Thron Gottes, wo der Vater sagt, Halleluja, dieser Gottesdienst ist mir angenehm. Und andere Gottesdienste sind ein Gestank für Gott, wo das Äußerliche wichtiger ist als das Innerliche. Merkt ihr den Unterschied? Früher habe ich immer gedacht, naja, ich will auch ein Gebäude, ich will auch Stühle, ich will auch schöne Fliesen. Heute weiß ich, brauche ich alles nicht mehr. Merkt ihr, wie frei wir hier sind? Wir sind nicht gebunden durch diese Dinge. Und es passiert oft automatisch. 17. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Christus ist der Tempel. Wir sind der Tempel. Christus lebt in uns. Amen. Der Heilige Geist war eingesperrt im Tempel. Er wollte da raus. Man kann Gott nicht in ein Zimmer sperren. Aber es war halt damals notwendig, weil es eine andere Zeit war und weil Gott heilig war. Wäre da kein Vorhang gewesen und jemand hätte reingeschaut, nur der Anblick, die wären tot umgefallen, versteht ihr? Deswegen machte Gott zum Schutz einen Vorhang davor. Und ihr kennt die Geschichte, brauchen wir nicht normal erzählen mit dem Priester, mit den Glöckchen an den Beinen und mit dem Strick um den Bauch. Aber an dem Moment, als Jesus verschied am Kreuz, riss der Vorhang in zwei und der Heilige Geist sagt, ja, jetzt darf ich endlich in den echten Tempel einziehen. Wo war der? Der lief überall rum. Dann kam die Wiedergeburt. Und ab dem Moment, wo die Wiedergeburt kam, ist der Heilige Geist eingezogen. Der erste, der mit Jesus oder der erste, der wiedergeboren wurde, war der mit ihm am Kreuz. Es war der erste, der wiedergeboren ist. Und wisst ihr, was so interessant ist? Der hat nicht mal ein Bekehrungsgebet gesprochen. Ich habe schon rumgestritten mit Leuten. Ja, wenn man das Bekehrungsgebet nicht spricht, dann ist man nicht wiedergeboren. Ist Gott größer als ein Bekehrungsgebet? Viel größer. Ich weiß, dass mein Vater im Himmel ist, weil ich ihm vergeben habe. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen vergebe ich auch. Hat es Jesus gesagt? Und ich habe meinem Vater vergeben, hat Jesus gesagt, dann vergebe ich ihm auch. Wie viele Sünden hatte mein Vater noch, wenn Jesus sagt, ich vergebe ihm? Keinen. Im Video durfte ich das nicht sagen. Das ist falsche Lehre, das darfst du nicht sagen. Ich sage, ist in Ordnung, für mich ist das okay. Ich ordne mich unter, ich bin ja Gast. Ich muss nicht überall meine Meinung durchdrücken, aber ich weiß, was ich weiß. Und das raubt mir niemand. Ich habe Freiheit in mir. Amen. Glaubt ihr, dass wir Leute durch Vergebung in den Himmel bringen können? Ja. Vater, vergib ihnen. Die haben sich noch nicht bekehrt. Ich sage, Vater, vergib ihnen. Und er am Kreuz sagte nur, sei mir gnädig. Und er sagte, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Er hat nicht gesagt, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er sagte, wahrlich, ich sage dir, heute, du, ich sage das heute zu, du wirst mit mir im Paradies sein. Und ihr wisst, die beiden stehen sinnbildlich für die ganze Menschheit. Die einen sagen, hey, hilf dir selber, du Spinner. Und die anderen sagen, sei mir gnädig. Die wissen, sie beide haben dasselbe Problem, dieselben Sünden, hängen beide am Kreuz. Die einen verfluchen immer noch Gott und lehnen ihn ab. Und die anderen sagen, sei mir gnädig. Wow, ist das cool? Vers 18. Lasst euch das Heil, Luther sagt, den Siegespreis von niemanden absprechen. Jetzt pass auf, es gibt einige Christen, die über diesen Planet laufen, Attentione vor solchen Christen, wenn sie überhaupt Christen sind. Der sich daran gefällt, lasst dir den Siegespreis, das Heil von niemanden absprechen. Absprechen, seht ihr das? Du hast jetzt schon das Heil. Amen. Wenn ich jetzt komisch werde und komische Sachen anfange hier predigen, dann renn weg. Zeig mir einen Pastor, der das dir sagt. Der wird dir sagen, alles, was ich sage, musst du annehmen. Und wenn nicht, dann bist du widerspenstig und lehnst dich auf. Nee, ich sage dir, wenn ich komisch werde, komisch meine ich, wenn das nicht mehr im Wort steht, dann renn weg. Du bist ein Gerechter jetzt, heute und hier. Amen. Gerechter, wie du jetzt bist, wirst du niemals mehr werden. Religion sagt dir, das stimmt nicht. Du gehst durch die Stufen der Erleuchtung, der Heiligung, der Reinigung und so weiter. Das ist nicht wahr. Christus ist einmal am Kreuz für mich gestorben und die Erlösung gilt ein für allemal. Amen. Das heißt, ich bin heute, jetzt und hier so reingewaschen, wie es nur irgendwie geht. Und das bin ich nachher noch, das bin ich heute Abend noch, das bin ich morgen früh noch, nächstes Jahr, in 10 Jahren, in 100 Jahren, egal wie lang. Ich bin immer noch gerecht, weil sein Blut es erworben hat, weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Nicht, weil ich gesagt habe, es ist vollbracht, sondern weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Amen. Und Religion kommt und sagt, du musst den Schabbat einhalten, du darfst dies nicht mehr tun, du darfst das nicht mehr tun, du darfst dich hier nicht mehr hinbewegen. Versteht ihr was? Paulus warnt davor. Kennen wir solche christlichen Denominationen? Die sagen, das darfst du nicht mehr, hier darfst du nicht mehr. Manche wollen dir nicht mal mehr die Hand geben und so weiter. Lass dir den Siegespreis, das Heil von niemandem absprechen, das sich darin gefällt, in vorgespielter Demut. Diese Leute kommen immer mit einer komischen Haltung. Oh, Thomas, oh. Mir stellt es jedes Haar, aber nicht vor Begeisterung. Wie oft hast du schon die Bibel durchgelesen? Sage ich gar nicht. Was sie mir sagen wollen, ist, wie oft sie durchgelesen haben. Die interessiert gar nicht, wie oft ich sie durchgelesen habe. Die wollen nur hören, dass du sagst, einmal, zweimal. Ich mache das einmal in der Woche, lese ich die Bibel durch. Schön für dich, was interessiert es mich? Versteht ihr? Pass auf mit religiösen Leuten, die sich immer rühmen, die sich immer irgendwas rühmen, die sich darin gefallen, in vorgespielter Demut, nicht Gott selbst anzubeten. Die können Gott nicht selbst anbeten. Würden sie Gott anbeten, hör mir gut zu, wenn du in deinem Herzen demütig bist und Gott von ganzem Herzen liebst, brauchst du so einen Mist nicht. Wenn ich morgens, Mittag, abends, egal wann, nachts, ist wurscht, auf der Toilette, in der Küche, egal wo, Gott interessiert es nicht, wo du gerade bist. Er schaut nur in dein Herz, nicht in die Toilette. Hör mir gut zu, was ich dir sag. Religiöse drehen gerade schon wieder am Rad. Und die Geister auch, die gern hier sein wollen, aber hier keinen Fuß fassen. Gott schaut in dein Herz und wenn du ein Anbeter bist, bist du in seiner Gegenwart. Und wenn du aus seiner Gegenwart kommst, da fließen die Tränen, da fließt Heilung, da kommst du raus, da bist du ein David, der sagt, wo ist dein nächster Goliath? Ich mach sie alle platt. Wenn du nicht ein Anbeter bist und aus der Gegenwart Gottes kommst, hast du ein anderes Problem. Dann sagst du, Gott, ich bring Leistung. Leistung. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe. Und natürlich muss das jeder wissen, der drumherum ist, damit dich alle bewundern, was du von toller oder tolle Mann oder tolle Frau Gottes bist. Gott macht, will ich nicht. Das ist ein Gestank für Gott. Sondern die Engel, sie beten nicht Gott an, sondern die Engel. Siehst du, was hier steht? Sie beten nicht Gott an, sondern die Engel. Schon mal Christen getroffen, die, oh, ich habe den Engel des Herrn gesehen. Oh, der Engel des Herrn hat zu mir gesprochen. Sei bloß vorsichtig, wenn du so Zeug hörst. Die Mormonen haben so angefangen, die Zeugen Jehova. Der Islam hat so angefangen, mir ist ein Engel erschienen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lauf bloß schreiend weg, da gibt's noch ein paar mehr. Wir beten nicht Engel an. Ich hatte hier 2019 eine Diskussion mit zwei Frauen, die 8 Jahre in die Gemeinde kamen und dann mit Fanfaren und Trompeten gegangen sind. Ich hatte noch zum Schluss ein Streitgespräch. Ja, der Prediger so und so hat gepredigt, dass wir Engel befehlen. Wie siehst du das, Thomas, sage ich. Ich sehe es ganz einfach. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo das steht. Nein, wenn der Prediger das so und so sagt, dann ist das so. Na, ich sage, gut, dann folge diesem Prediger. Ich folge der Bibel. Amen. Ab dem Tag kamen sie nie wieder. Everybody is a blessing. Jeder ist ein Segen. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Das hört sich jetzt böse und lieblos an, so meine ich es nicht. Ich wünsche mir von Herzen, sie wären noch da. Aber wenn sie solch einer Lehre folgen, dann ist das Unkraut und schmutziges Wasser, was ich hier nicht brauche. Weil irgendwann, wenn sie nicht gehen und weiterhin diesen Mist glauben, werden sie an dir andocken und dir erzählen wollen, wir befehlen jetzt die Engel. Ich sage dir, wer die Engel befehlt. Einzig und alleine, der Heilige Geist. Der Heilige Geist befehligt die Engel. Und er hat die Engel schon zu dir geschickt, wenn du in Heidelberg an der Kreuzung stehst, deine Ampel wird grün, du fährst los und der 40-Tonner kommt und sieht die rote Ampel nicht. Der fährt dich sowas von platt, da können sie dich mit einem Auto ins Grab lassen, weil da kann man dich nicht mehr rauskratzen. Was macht der Heilige Geist? Der hat einen Engel da, der auf deiner Bremse steht, du gibst Gas, dein Auto heult und fährt nicht los. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt. Ich habe auch schon ein paar Mal erlebt, dass plötzlich, mir ist mal eine Kassette runtergefallen, das vergesse ich nie, da war ich ein halbes Jahr gläubig. Ich will die Kassetten, die meisten kennen das vielleicht noch, Kassetten. Ich will die ohne hochholen, auf einmal quietscht mein Auto und ich flieg nach vorne, bung, mit dem Kopf gegen das Lenkrad. Denke ich, was ist denn jetzt los? Stehe ich so einen halben Meter hinterm Auto? Ich habe aber nicht gebremst. Halleluja. Wisst ihr, wenn wir beten, dass die Engel kommen, ist es schon zu spät. Du schreist in der Not vielleicht noch Jesus und dann sagt er, ja, ich weiß Bescheid. Wir haben gestern schon drüber gesprochen, dass wir heute dir die Engel... Wenn wir meinen, wir müssen Engel befehlen, Hilfe. Jede Gemeinde hat einen Engel. Wir haben hier einen Gemeindeengel. Ich habe 7 Prophetien bekommen in den letzten 13 Jahren hier von Leuten, die hierher kamen, haben gesagt, hinter dir, Thomas, stehen 3 Engel. Die sind ein paar Meter groß. Ich weiß das. Ich stelle mal vor, ich würde anfangen, die rumzuschicken irgendwo hin, wo ich denke, wo sie sein sollen. Leute, das würde das Chaos, würde das geben. Gott ist kein Gott des Chaos, sondern der Ordnung. Halleluja. Und die sich irgendwelche Visionen berufen, die sie angeblich gehabt haben. Oh, Bruder, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Schön für dich. Ich bleibe lieber bei der Bibel. Ist gut, wenn Visionen sind, ist gut, wenn der Heilige Geist Dinge zeigt. Aber wir dürfen niemals die Visionen höher achten wie das Wort Gottes. Und es passiert diesen Leuten. Manchen Gemeinden, wenn du da zu Gast bist, da stehen immer jeden Sonntag dieselben Leute auf, immer dieselben 3 Omis, habe ich über 4, 5 Jahre in einer Gemeinde erlebt, immer dieselben 3 Omis, immer dasselbe Wort jeden Sonntag. So spricht der Herr, ich hab euch lieb. Vielleicht haben die das gebraucht und andere Dinge. Aber ich frage mich manchmal, ob das so etabliert ist, dass die anderen, die spüren, da sprudelt was. Weißt du, wie der Heilige Geist ist? Der ist wie eine Colaflasche. Der schüttelt dich eine Weile. Und die Colaflasche merkt, oh, jetzt wird's Zeit, dass der Deckel aufgeht. Und wenn der Deckel tscht macht, dann was macht das Cola? Oh, mal kurz nachdenken. Nee, was macht das Cola? Und so sitzen manche Leute auf ihrem Stuhl und sie merken, oh, es blubbert, der Heilige Geist. Oh. Und dann kämpfen die, ob das vom Herrn ist oder nicht. Und dann kämpfen die und kämpfen die. Und wenn dann immer die drei Omis nur aufstehen, dann trauen die sich nicht mehr. Und irgendwann hört das Schütteln auf, weil der Heilige Geist sagt, wenn du nicht gehorsam bist, höre ich auf, dich zu schütteln. Merkt ihr, wie schlimm beides ist? Wollen wir Freiheit? Wollen wir einen Heiligen Geist? Und wenn der Heilige Geist dich nicht schüttelt, dann schüttelt dich nicht selber. Die Typen haben wir nämlich auch. Die haben sich das antrainiert. Ich weiß, wie der Heilige Geist das macht, kann ich auch selber. Los, dreh mich auf, Pastor, dreh mich auf. Brauchen wir auch nicht, oder? Wir wollen das Echte. Halleluja. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Seht ihr das? Ihre selbstsüchtige Einstellung. Du musst denen nur genau zuhören, was sie reden, und du merkst genau, sie haben nicht eine Botschaft, wo ihr Herz brennt für dich. Sie haben eine Botschaft nur, damit du sagen kannst, wow, was der immer gezeigt kriegt, boah, toll. Es geht nur um sie, nicht um dich. Echte Prophetie geht immer um dich, nie um mich. Verstanden? Heiliger Geist will heute tief mit uns hinein. Ich hoffe, ihr seid dabei. Statt sich an den zu halten, der das Haupt ist oder der das Haupt der Gemeinde ist. Siehst du das? Solche Leute bringen sich auch nie in die Gemeinde ein und ordnen sich dem Pastor unter. Sie haben auch den Heiligen Geist. Sie haben auch die Weisheit. Gott ist ein Gott der und nicht der Unordnung. Sie halten sich nicht an das Haupt. Letztendlich ist das Haupt Jesus, das wissen wir auch. Für mich ist das Haupt Jesus. Ja? Aber Gott hat Ordnungen gesetzt und es ist gut so. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt, zusammengehalten und durch verschiedene Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid, bist du mit Christus gestorben, bist du getauft, bist du mit Christus gestorben und auferstanden. Amen. Also wenn du mit Christus gestorben bist, warum lässt du denn dann die Prinzipien dieser Welt, die für euch hinfällig geworden sind, wiederum auferlegen? Ja? Warum lebt ihr denn so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ich bin nicht Teil dieser Welt. Ich lasse mir auch keine Satzungen und Gesetze dieser Welt mehr auflegen. In manchen Gemeinden darfst du nicht mal rein, wenn du nicht frisch gewaschen bist. Manche haben noch Fußwaschungsriten und alles. Ob das die Orthodoxen sind oder sonst, ist ja alles egal. Wir sind ja nicht gegen diese Leute. Ihr versteht mich richtig. Ich will euch nur sagen, dass all diese Äußerlichkeiten mit Christus nichts zu tun haben. Verstanden? Wenn der König dich reinruft und dir die Hand gibt und sich freut, dass du da bist, dann kannst du so, wie du bist, egal wie du gerade aussiehst, rausgehen. Und wenn dann draußen welche sind, sagen, wie kann er nur so zum König gehen? Kann dir das sowas von X egal sein? Weil der König hat was? Dir die Hand gegeben. Wenn Jesus für dich ist, ist egal, was Menschen über dich sagen. Durchgebrochen heute Morgen. Heute machen wir ein bisschen Rohrreinigung. Was lasst ihr euch dann solches vorschreiben? Damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen. Das darfst du nicht einmal berühren. Gut, wir sind jetzt keine Juden, da war das noch extremer, aber trotzdem, wir verstehen, was es hier sagt, oder? 22. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Seht ihr, wie Gott es einordnet? Oh, das heiliges Wasser, das ist Weihwasser. Oh, wenn der Teufel kommt und das Weihwasser spritzt, dann rennt er weg. Der rennt nicht weg vom Weihwasser, der lacht darüber. Die Bibel sagt, widerstehe dem Teufel mit was? Mit dem Wort Gottes. Hat Jesus Weihwasser gespritzt? Oder hat er ihm gesagt, es steht geschrieben? Dann flieht er von dir, nicht vom Weihwasser. Okay? Diese Dinge haben keinen Bestand. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Passt gut auf. Irdisch, seelisch, dämonisch. Ihr seid gut. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit. Paulus sagt, zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Wenn du so Leute triffst, ja, ich war jetzt wieder auf Pilgerreise in Jerusalem. Warst du auch schon mal in Jerusalem, Thomas? Nö. Hast du schon mal die Bibel ganz durchgelesen? Nö. Hast du dieses Jahr schon gefastet? Nö. Hast du heute schon eine Stunde gebetet? Nö. Oh, 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 Und bei mir macht es. Ich würde gern fragen, hast du heute schon Jesus gesagt, wie sehr du ihn liebst? Nö. Hast du dem Papa heute schon gesagt, wie sehr du ihn liebst? Nö. Hast du heute schon begriffen, wie der Heilige Geist in dir wohnt und wie sehr er in dir brennen will? Nö. Brauchen die auch nicht, weil die haben Ersatzbefriedigung. Es nennt sich Religion und eigene Leistung. Die kommen nie durch bei Gott. Das ist alles Holz, Heu und Stroh, Lehre von Menschen. Verstanden? Auch wenn diese Menschen Papst heißen, ist es immer noch eine menschliche Lehre. Oh, Halleluja. Seid ihr da heute Morgen? Brennt's? Ja. Ich liebe das Wort, du auch? Wo sind wir? 23. Den haben wir durch, gell? Nee, den haben wir nicht ganz durch. Die einen Anschein der besonderen Frömmigkeit oder der einen Anschein der Weisheit hat, dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Schon mal solche Leute erlebt, die ständig fasten und sich ständig kasteien? Manche, die peitschen sich ja wieder. Schon mitbekommen? Katholische, bestimmte Gruppen, in Spanien gibt's ein Kloster, die peitschen sich rund um die Uhr und so weiter und so fort. Da kennst du wunderbares Denken, wie nah die beim Herrn sind oder was die alles leisten. Doch das alles ist ohne jeden Wert. Wie viel Wert? Ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Krass, oder? Das Wort Gottes. Ich habe extra neue Genfer gewählt, weil es ein bisschen moderner übersetzt ist wie Luther, aber da kommt es aufs Gleiche raus. Halleluja. Gehen wir zu 3 ab Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Vergangenheit, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten. Leute, das Beste, was wir machen können, ist über den Himmel nachdenken. Wie toll das wird, wie schön das wird, dass wir da geborgen sind. Ich habe euch schon so viel vom Himmel erzählt. Ob du jetzt schon selber mal dort warst oder nicht, macht keinen Unterschied. Ja, wenn mir einer von Mauritius erzählt oder von den Malediven, da bin ich im Geist voll dabei. Ich kann mir den weißen Sandstrand vorstellen. Ach, ich kann mir das Essen vorstellen, wie die Ananas schmeckt. Und ich habe es zwar selber nicht gesehen und habe es nicht gegessen, aber ich kann es mir vorstellen. Und so ist es auch mit dem Himmel. Und dann denke ich drüber nach. Und dann baut sich in mir, wir denken in Bildern, in mir baut sich ein Bild auf und ich habe den Wunsch auch mal nach Mauritius oder in die Malediven. Das ist nur ein Beispiel jetzt, versteht mich richtig. Und ich versuche euch immer, wenn ich euch vom Himmel erzähle, euch anzufixen auf eine positive Art und Weise, wo ihr euch freut auf den Himmel. Leute, es ist bald soweit, es dauert nicht mehr lange. Die Ereignisse, die Straße wird immer enger. Der Weg wird immer schmaler. Ihr seht es jetzt mit Israel. Wir erleben gerade einen weltweiten Judenhass wie seit 45 nicht mehr. Und das ist auch ein Phänomen der Endzeit. Es ist eine der Wehen der Endzeit. Weil der Antichrist, wenn er kommen wird, wird er 3,5 Jahre Frieden machen mit Israel. Und alle Welt wird mit einstimmen, auch die Moslems. Wie er das macht, wissen wir nicht, aber er wird es tun. Also muss zuvor die ganze Welt sich über die Juden aufregen. Erleben wir das gerade? Wow. Wer die Bibel kennt, weiß Bescheid und weiß, was auf uns zukommt und weiß, was passiert. Richtet euch ganz auf die himmlische Welt aus, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Oh, ich kann mir das gar nicht genug vorstellen. Jesus sitzt auf dem Thron. Halleluja, der gehört ihm. Satan wollte diesen Thron, er hat ihn nicht bekommen. Halleluja, Gott sei Dank. Aber Jesus sitzt auf diesem Thron und er herrscht. Auf Thron sitzen bedeutet Herrschaft. Es bedeutet Herrschaft. Und jeder, der kommt und sieht, der König sitzt auf dem Thron, bedeutet Herrschaft. Der muss nicht aufstehen, um was zu tun. Er gibt Befehle. Und seine Untertanen führen diese Befehle aus. So ist es auch im Himmel. Glaubt ihr das? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. So, was könnte ich jetzt wieder sagen? Du guckst Nachrichten, Fernsehen, Internet, du liest irgendwelche Zeitschriften oder Tageszeitungen. Und auf was richtest du dich aus? Auf die Erde und das Irdische. Und der Teufel freut sich. Und Angst kommt hoch in dir, Verzweiflung kommt hoch. O Jemine, neu, o Gott und so weiter. Stimmt's oder nicht? Aber wenn du schlau bist, sagst du, ich guck mir den Mist nicht mehr an. Guckst dir doch nie mehr an. Faste mal eine Woche vom Fernsehen, von den Nachrichten, vom Internet, du wirst merken, es macht keinen Unterschied. Die Welt dreht sich trotzdem weiter, aber es macht einen Unterschied für dich persönlich. Du schläfst besser, du liest vielleicht mehr Bibel, du machst dir mehr Gedanken über den Himmel, mehr Gedanken über das Zukünftige, nicht was du gerade siehst. Du denkst über die Ewigkeit nach, du weißt, es kommt bald. Wenn wir uns vorstellen, wir wären auf einer Schiffsreise, auf der AIDA. Wir laufen verschiedene Häfen an in unserem Leben. Aber es gibt einen Hafen, wo wir endgültig aussteigen. Und der kommt immer näher. Leute, der kommt immer näher. Die Reise ist bald zu Ende hier. Die Zeit läuft aus. Ich freue mich. Ich freue mich. Aber ich habe mich auch entschieden, solange ich noch da bin, will ich die Zeit nutzen. Ich setze mich nicht hin und verschränke die Arme und sage, hoffentlich ist bald vorbei. Das machen die, die keine Hoffnung haben. Ich habe Hoffnung, dass sich noch Leute bekehren, dass ihr noch weiter zu Christus wächst, dass ihr euch noch Schätze sammelt, dass noch mehr Menschen zu Christus finden, dass die Gemeinde noch voller wird. Ich habe die Hoffnung. Aber ich werde nicht bockig, zornig und trotzig, wenn es nicht so ist. Das ist auch wieder der Unterschied zwischen den Religiosen. Ich freue mich, jeden Sonntag hier zu predigen, weil ich mich im Herzen dafür entschieden habe. Ob 3 da sind oder 30, ist mir egal. Wenn 300 da wären, 3000, 300.000, wäre mir auch egal. Es macht keinen Unterschied, weil ich bin noch derselbe Thomas. Wenn ich jetzt vor 300.000 Menschen predigen dürfte, irgendwo, dann steht da immer noch derselbe Thomas auf der Bühne wie heute, wenn es nächsten Sonntag so wäre. Versteht ihr mich? Was ich bis dahin nicht habe, kann ich nicht geben. Gott hat mir mal gesagt, jeder Bergführer nimmt Touristen nur so weit mit hoch auf den Berg, wo er vorher selber alleine war. Du kannst im Geist nur Menschen zu einem Level zu Christus führen, wo du vorher selber warst. Die Religiösen brauchen das nicht. Die erzählen davon, waren aber noch nie auf dem Gipfel. Die sagen, wie schön es da ist und fordern es von dir und zwingen dich dazu, da hoch zu kraxeln, ohne einen Führer. Und wenn du es nicht schaffst, sagen sie, ja, da hast du halt nicht genug Glaube. Wenn du nicht gesund wirst, ja, das liegt an dir. Und. Kennt ihr das? Aber wenn du vorher selber da warst, sagst du, ja, ist kein Thema. Also das wird anstrengend, du brauchst gescheites Schuhwerk, du musst Proviant mitnehmen, wir sind mindestens 9 Stunden unterwegs, das musst du wissen. Und wir laufen wieder 9 Stunden runter. Also das ist ein ganzer Tag, wo wir unterwegs sind. Ist dir das bewusst? Ja, also gut, dann lass uns los. Und dann kann es sein, dass zur Hälfte des Weges derjenige sagt, oh, ich habe keine Kondition mehr. Macht nichts, gehen wir wieder runter. Übst du, trainierst du noch eine Weile. Nächstes Jahr aufs Neue. Amen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dann denjenigen fertig zu machen und sagen, boah, die Hälfte haben wir geschafft und du hast versprochen, du kommst mit hoch. Boah, du Sack, wegen dir habe ich mir jetzt die ganze Mühe gemacht auf dem Gipfel. Wegen dir komme ich heute nicht hoch. Wegen dir, dir, dir. Und der andere wird immer kleiner. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Ist Religion. Oh, Halleluja. Ich spüre die Salbung hier. Ich glühe schon wieder, Herr. Ich brauche eine Klimaanlage. Halleluja. Vers 3. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Wenn du wirklich dieser Welt gestorben bist, dann ist dein neues Leben ein Leben in der Gegenwart Gottes. Wow, ist das cool, oder? Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Hängt nur von einer Person ab. Und die bist du. Pass auf, jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen um dich rum. Wenn jemand mein Buch liest, das ist immer toll. Wenn jemand mein Zeugnis guckt, das ist immer toll. Aber mich hat noch kein einziger angesprochen auf meine Himmelsreise. Und da merke ich, dass die mich alle nicht für voll nehmen. Die glauben das nicht, dass ich im Himmel war. Macht das einen Unterschied für mich? Nö, null. Weil ich weiß. Nochmal, ich habe es euch heute Morgen schon mal gesagt, ich weiß, was ich weiß. Das kann mir niemand rauben. Aber ich merke, dass Menschen, die gucken dich an, die ordnen dich ein, auch bei dir ist es so, die schauen dich an, die beurteilen dich und sagen, kann man nicht vorstellen. Was die sich vorstellen können oder nicht, entscheidet nicht, wer du bist und was du weißt, was du erlebt hast. Amen. Also jetzt ist es den Menschen noch verborgen. Doch wenn Christus euer Leben, wenn Christus euer Leben, seht ihr, was hier steht? Steht es da auch? Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, dann wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Dann werden die, die jetzt noch sagen, ah, der spinnt doch, der war doch nicht im Himmel. Ich hatte Am Anfang habe ich als Leute geantwortet auf YouTube, das meine ich immer, das ist schon jahrelang nicht mehr, ist mir viel zu blöd. Ja, vielleicht waren sie nur eingeschlafen, sie haben das geträumt und sie haben sich das eingebildet, sie hatten eine Pille eingeworfen und nach 100 hast du keine Lust mehr. Spar dir die 100, lass es gleich sein. Du weißt, was du weißt, fertig? Und konzentriere dich auf die, die sagen, wow, das hat mir so geholfen. Oh, ich habe neuen Frieden bekommen. Wow, einer hat geschrieben, ich gehe heute noch und vergebe meiner Mutter. Das sind Dinge, wo ich sage, wow, dafür war es wert. Da musst du drauf schauen und nicht auf die, die es nicht verstehen oder nicht verstehen wollen. Und dann haben wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Leute, wow, wisst ihr, was das bedeutet? Du wirst sein wie Gott. Das wird der Burner. 5. Töte daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Töte das. Töte das. Oh, mir ist so heiß. Töte das. Töte das. Was heißt das? Was heißt töten? Streicheln und in Käfig sperren, weiter? Habe ich euch schon mal gesagt, wenn eine Ratte durch dein Haus rennt, stell eine Falle auf, die Batsch macht und die Ratte ist tot. Fang die Ratte nicht, tu sie nicht in den Käfig und sag, ja, jetzt bist du am Käfig, ich fütter dich mal, du bist ja so eine süße Ratte. Das bringt dir nichts. Und so musst du auch umgehen mit fleischlichen Dingen, die noch da sind, wo du spürst, da ist noch was in mir, was nicht gut ist, was immer was will, was Gott nicht meint. Töte es mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit dem Wort Gottes. Leg es auf den Altar und sag, Herr, ich gebe dir ein Lobpreisopfer, verbrenn es. Du bist der Weingärtner, ich bin die Rebe, schneid diese fauligen Trauben weg. Ich will die fauligen Trauben nicht, die klauen den Saft, der für die guten Trauben ist. Verstehst du? Wenn du noch Drogen nimmst, das Geld ist kaputt für Dinge, die für deine Familie sind oder für dich. Wenn du zu einer Hure gehst, das Geld ist Hurengeld, es ist weg. Du solltest bei deiner Frau oder bei deinem Mann sein. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn du noch saufst, wenn du noch stiehlst, wenn du noch lügst, all diese Dinge, das sind alles Früchte, die Ressourcen rauben, die eigentlich nicht mehr vorhanden sind für das Gute. Ja oder nein? Wenn du in den Spielsalon gehst, automatensüchtig bist und verspielst und dann kannst du am Ende des Monats oder am Anfang des nächsten Monats sagen, ja, es tut mir leid, ich habe kein Geld für einen Zehnten. Ja, logisch. Seht ihr, wie das funktioniert? Und der Teufel wird sich sofort dazu stellen, dich versuchen, gefangen zu halten. In diesen Dingen. Aber ja, es tötet die verschiedenen Bereiche eures Lebens, die noch zu dieser Welt gehören. Sexuelle Unmoral, Nummer 1, wie alles in dieser Welt. Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft in jedem Bereich. Böses Verlangen und Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Habe ich euch vorhin schon gesagt. Wir feiern nicht Weihnachten, wir feiern nicht Ostern. All diese Feste stehen nicht in der Bibel, es gibt keine Anweisung dafür. Aber deswegen sind wir trotzdem nicht komisch. Wenn wir ein bisschen Weihnachten und Oster feiern in Anführungsstrichen, ihr versteht mich richtig, oder? Davon verlieren wir unsere Errettung nicht. Aber für manche Christen ist Weihnachten das höchste Fest des Jahres oder Ostern. Oh, da wird sich rausgeputzt und die Stadt rausgeputzt und oh, ich feiere das nicht. Ostern ist Ostera, ist eine Göttin, ist eine Dämonin, wo angebetet wird. Da wird nicht Christus angebetet und so weiter. Am 25. Dezember haben über 30 Götter, heidnische Götter, Geburtstag. Jesus ist im März geboren. Wegen dieser Dinge, Vers 6, bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Seht ihr das? Es bringt Gottes Zorn, wenn wir diese Dinge nicht loslassen. Wird Gott noch über uns zornig? Nein, weil er sich entschieden hat zu vergeben. Er kann nicht vergeben und zornig gleichzeitig sein. Das ist schwierig. Können wir auch nicht. Aber Gott wird zornig über die Leute in der Welt oder über die wo nicht errettet sind, die diese Dinge tun, ne? Und die nicht bereit sind, ihm nachzufolgen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Stimmt das? Meins ja. Fressen, saufen, 3 Buchstaben. Das war das Wichtigste. Ist heute bei den meisten noch das Wichtigste. Wenn du irgendwo bist und zuhörst, ist so. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Leute, das ist, glaube ich, noch mit die größere Baustelle für uns, oder? Jetzt kommt ein Satz. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Puh, das ist Baustelle. Das ist Baustelle. Über niemand, nicht mal über unsere Feinde. Als Erzengel Michael mit Satan stritt, lesen wir in der Bibel, sagte er, ich werde kein Verdammungsurteil oder was Negatives auf Hochdeutsch, auf modernem Deutsch, ich werde nicht über dich schimpfen, ich werde dich nicht lästern. Der Herr schelte dich. Obwohl Michael sich hätte die Freiheit nehmen können, über Satan zu urteilen. Er sah ja, wie böse er ist. Hat er sich's nicht erlaubt. Er sagt, das ist Gottes Job. Versteht ihr das Prinzip in unserem Leben? Auch unser Job ist es nicht, andere zu verurteilen und negativ zu reden. Leute, ich nehme mich an der eigenen Nase. Es passiert mir auch noch täglich. Aber ich bete immer mehr und sage, Herr, nimm es weg aus meinem Herzen. Jetzt kommt noch ein Satz. Belügt einander nicht mehr. Meine Mutter hat uns ganze, alle 7 Kinder erzogen, dass wir den Vater anlügen sollen. Wenn ihm die Wahrheit sagst, kriegst du Schläge, lügst ihn an, kommst vielleicht durch. So bin ich aufgewachsen. Ich war ein Perfektionist des Lügens. Ich konnte Polizisten so anlügen, dass die mir zum Schluss Recht gegeben haben und haben den, der das Opfer war, verhaftet. Ich konnte das. Ich war ein Meister der Lüge. Oh, ich lüge euch nicht an. Ich bin heute nicht mehr stolz drauf. Ich war früher ein Meister. Ich war ein Abschreibmeister, habe ich euch schon mal erzählt. Ich konnte meine Augen so weit rüberdrehen, mein Kopf war gerade, meine Augen auch. Ich konnte mit meinem Auge so weit rüber gucken, damit ich abschreiben konnte, was mein Klassenkamerad gerade schreibt. Unfassbar. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich konnte das. Heute geht's nicht mehr. Gott sei Dank, brauche ich auch nicht mehr. Ich war ein Lügner und ein Betrüger und ein Meister darin. Mir fiel es schwer, am Anfang ehrlich zu sein mit Leuten, weil ich dachte, das dient mir immer zum Nachteil, wenn ich ehrlich bin. Heute bin ich schon Milliarden Kilometer weiter. Aber ich sag mal, der eine oder andere von uns, vielleicht belügst du deine Frau, vielleicht belügst du deinen Mann ständig, vielleicht belügst du deinen Arbeitgeber ständig. Vielleicht lügst du hier, da und dort. Leute, es gibt keine Notlügen und es gibt keine kleinen Lügen. Lüge ist Lüge, Punkt. Ist nicht gesund. Es ist nicht gesund. Stimmt's? Zum Schluss im Außendienst hatte ich 140 Händler. Ich kann mir nicht merken, was ich bei 140 Händlern, da habe ich so 30 im Monat besucht, jeden Tag einen anderen, manchmal 3 Leute pro Tag, je nachdem, wo ich war. Ich habe immer die Wahrheit gesagt. Weil es viel einfacher war. Ich musste mir nichts merken. Ich habe es euch schon mal erzählt. Da kam die Ware nicht. Haben sie im Werk vergessen, die Ware zu bestellen. Kam ich zum Händler, der war auf 180. Warum war der auf 180? Weil seine Kunden die Ware wollten. Sagte der Bauer, warum kommt die Ware nicht? Sag ich, weil die Idioten in der Zentrale vergessen haben zu bestellen. Sag ich, der nächste Container mit dem Schiff kommt in 4 Wochen von China. Müssen sie warten. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Sag ich, vertrösten Sie Ihre Kunden. Ich kann Ihnen ein paar Helme schenken, schenken Sie denen jedem einen Helm dazu, dann sind die happy. Ah ja, das kriegen wir hin. Aber warum erzählen Sie mir was anderes wie die in der Zentrale? Da habe ich angerufen, die haben gesagt, im Suezkanal ist das Tor kaputt. Da habe ich gesagt, ja, weil die halt so sind, wie sie sind. Ah, Sie gefallen mal, Herr Bauer, das nächste Mal kommen Sie gleich dran. Ich hatte so viel Gunst bei den Händlern, weil ich ehrlich war. Und ich wusste, es gab Außendienstler, gab ja noch ein paar außer mir. Die hatten ein Heftchen, wo sie überall reingeschrieben haben, was sie das letzte Mal gelogen haben. Das wäre mir viel zu blöd. Ich hatte ein einfacheres Leben. Ja, manche, die sind dann auch ausgerastet und haben dann ihren ganzen Frust an dir ausgelassen. Da musst du halt ein dickes Fell haben. Aber du stehst da drüber, oder? Weil du das nicht verbockt hast, aber sei ehrlich. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Der alte Thomas will manchmal noch hochkommen. Da sage ich ihm, wo er hingehört. Ins Wasserbad des Wortes. Der ist schon lange tot, den lasse ich nicht mehr raus. Amen. Ich habe mit dem nichts mehr zu tun, nichts mehr. Halleluja. Vers 10. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen. Jetzt pass auf, was hier steht. Der fortwährend erneuert wird. Halleluja. Das ist, was ich euch immer und immer wieder sag. Der wiedergeborene Mensch wird fortwährend erneuert. Das ist die Waschung im Wasserbad des Wortes. Sonja hat es letzte Woche auch gesagt. Das ist die Waschung im Wasserbad des Wortes, wo immer mehr Bibelstellen in dir groß werden, du immer mehr Dinge verstehst, immer mehr Christus ähnlich wirst, immer mehr dein Herz für ihn brennt, immer mehr Dinge, die früher dich zurückgehalten haben, Gott anzubeten, ist sie nicht mehr da. Dinge, wo immer Angst sofort hochkam, ist heute Glauben da. Wo früher Panik die erste Reaktion war, ist heute erstmal Ruhe da. Warum? Weil du immer mehr verwandelt wirst. Ist Gott gut? Und ich weiß, würde Gott es auf einen Schlag machen, du würdest morgens aufstehen, du würdest schreien, weil du hättest vor dir selber Angst, weil du dich nicht mehr kennen würdest. Gott kann dir nicht von jetzt auf gleich eine andere Personalität geben, das geht nicht. Deine Personalität muss verändert werden, damit du mitkommst. Gott kann auch nicht sagen, sag Thomas, ich schenke dir einen Führerschein, ab morgen fährst du LKW. Los, setz dich rein, start das Ding, fahr los. Oder noch schlimmer, Flugzeug. Läuft schon alles, du musst nur das Gaspedal durchtreten oder den Hebel vor oder wie auch immer oder den Hebel nach hinten, keine Ahnung. Und einfach dann das Teil Richtung Brust ziehen. Ja, da hast du aber Spaß. Ja, ich habe dir doch den Pilotenlizenz gegeben. So müsst ihr das im Geist sehen. Du würdest ausrasten. Deswegen ist es ein fortwährender Prozess. Weil Gott lieb ist, der überfordert dich nicht. Der weiß auch, dass ein 5-Jähriger nicht Auto fahren kann. Da muss man warten, bis er 18 wird. Und das ist gut so. Ist Gott gut? Meint es gut mit dir? Damit ihr ihn immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. 11. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Jetzt ist hier eine Aufzählung von Dingen, die wir heute nicht mehr so verstehen. Wir sind weder beschnitten noch unbeschnitten oder vielleicht sind wir es, aber es bedeutet nichts mehr. Das haben unsere Eltern gemacht oder auch nicht. Vielleicht hat es die Religion verlangt, wo wir früher waren oder auch nicht. Aber hier geht es um die Dinge, die den Leuten früher wichtig waren. Bist du Grieche oder Jude? Die Griechen wollten keine Juden sein und die Juden keine Griechen. Für die Griechen waren die Juden religiöse Spinner und für die Juden waren die Griechen die schlimmsten Heiden, die es gibt. Versteht ihr, was ich sagen will? Geht hier nicht um Nationalitäten, sondern es geht um Religion, um Denkweisen. Ja? Beschnitten, unbeschnitten. Sogar mit Paulus stritten sie, ob seine Jünger beschnitten sind oder nicht beschnitten und so weiter. Ja? Ungebildet oder ob einer lesen kann oder nicht lesen kann. Wurde früher sofort eingeordnet. Wenn Christus sich einem, der nicht lesen kann, offenbart und er hat eine Botschaft, nehme ich die gerne an. Wie dass ich sage, nö, du kannst ja nicht mal lesen, von dir nehme ich nichts an. Bist ja doof. Das steht hier nicht. Sklave oder Freier. Heute kennen wir Sklaven nur noch aus dem Hörensagen, obwohl die Welt voll Sklaven ist. Das bedeutet, du hast keine Rechte mehr. Du gehörst deinem Besitzer, der kann mit dir machen, was du willst. Und hier sagt er, es ist egal, ob du Sklave oder freier Bürger bist. Das Einzige, sag mal, das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Ah, ich liebe es. So, und jetzt gehen wir zur Parallelbibelstelle ganz kurz, dann kommen wir wieder zurück zu Galater 3, Vers 28. Galater 3, Vers 28, das ist meine Lieblingsbibelstelle, wenn ich mit Pastoren oder geistigen Leitern diskutiere, warum ich hier Frauen predigen lasse. Paulus hat auch gesagt, sie sollen die Schnauze halten in der Gemeinde. Ich bin mal ganz grob. Lesen wir die? Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, kennen wir schon. Zwischen Sklaven und freien Menschen, kennen wir schon auch. Zwischen Mann und Frau. Kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Merkt ihr, was in Christus aufgehoben ist? Das Untertänigsein der Frau zum Mann. Der Fluch ist am Kreuz bezahlt. Dennoch liebt es jede Frau, an der Brust des Mannes zu liegen, weil da kommt sie her von der Rippe. Das haben wir auch schon mal geklärt. Jede Frau, die will einen Mann haben, sie will kuscheln. Männer spielen gerne im Dreck, da kommen sie her. Ob sie Auto schrauben oder im Garten wurschteln, die sehen aus wie Sau, weil es ist Erde, sie sind aus der Erde. Die Frauen machen Igidigid, geh dich erstmal waschen, bevor mich anfasst. Gib keinen Kuss, mach mal die Rotznase weg. Siehst du aus. Aber dennoch ist es auch so, wo die Frau unter dem Fluch ist, ist aufgehoben. Es ist bezahlt. Amen. Somit ist Mann und Frau in der Gemeinde total ebenbürtig. Warum sagt dann Paulus, sie soll schweigen in der Gemeinde? Ich sage euch warum, das ist meine Theorie. Weil diese Männergesellschaft noch nicht bereit war, das zu akzeptieren und Frauen zuzulassen. Die war noch nicht so weit. Und damit die nicht ganz durchdrehen, hat Paulus das reingeschrieben. Er hat gesagt, es ist besser, die Frauen sitzen hin und sind still und die Männer wurschteln das und sie begreifen Christus. Und wenn sie Christus begriffen haben, dann sollen sie zur Bibelstelle rutschen, wo es heißt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er hat sein Leben gegeben für die Gemeinde. Wenn ein Mann seine Frau so liebt, dass er sagt, ich würde sterben für dich, Schatz, und meint es so, wie er sagt, dann ist er in der richtigen Position, wie Gott es will. Und dann ist es, fällt es einer Frau ganz leicht, sich diesem Mann unterzuordnen. Versteht ihr den Unterschied? Wenn die Frau rebellisch ist, dann kann der Mann auch nicht in Schutz sein. Und dann ist es immer wieder der Teufelskreis, wo sie sich gegenseitig piesacken und schikanieren. Wenn aber der Mann sich entscheidet, ich liebe meine Frau, und die Frau sagt, es ist mein Mann, ich ordne mich ihm unter in einer guten Weise. Unterordnung heißt, ich bin Unterordnung. Das heißt nicht, ich bin unterdrückt. Das ist ein anderes Wort. Unterdrückung und Unterordnung haben nichts miteinander gemeinsam. Aber merkt ihr, wie gut Gott ist? Wenn wir einfach in der Liebe sind, brauchen wir kein Eheseminar. Die Bärbel muss nicht lernen, sich mehr unterzuordnen. Ich muss nicht der Versorger werden. Wenn wir uns einfach lieben, kommt das alles automatisch. Und Kinder, die geliebt werden, würden nie etwas tun, was ihren Eltern wehtut. Solche rebellischen Kinder kommen immer nur aus Familien, wo sie ihre Eltern nicht lieben. Warum auch immer. Ihr versteht das Prinzip. Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, wo sie geliebt sind, wo sie geborgen sind, wo sie geschützt sind, die werden nie auf die Idee kommen, Mist zu bauen. Warum? Weil sie ihren Eltern nicht wehtun wollen. Die rebellischen Kinder, die werden alles so früh wie möglich anfangen, um ihren Eltern weh zu tun. Warum? Weil es ein Geben und ein Nehmen ist. Versteht ihr den Unterschied? Ich habe das meiste in meine Kinder rein investiert mit Liebe, wie es nur geht. Eines Tages kam Vanessa heim, ich habe es euch schon mal erzählt, werde es nie vergessen, mit einer riesen Tüte, lauter Stifte und Füller und Radiergummis und alles. Da hat sie mit einer Klassenkameradin zusammen, haben sie in unserem Schreibwarengeschäft geklaut. Aber zwei riesen Tüten voll. Ach, das waren an die 1000 Euro. Kommt sie heim, sage ich, was ist denn das? Fängt sie gleich an zu heulen. Sei, was ist denn los? Ja, sie ist ja immer gemobbt worden in der Schule, hatte nie eine Freundin, sie war die Kleinste. Wir hatten sie zu früh rein, die konnte ja schon vor der Schule rechnen und schreiben, das war ein Fehler. Wir haben gedacht, tun wir sie rein, dann war sie immer so klein, die anderen waren immer so, dann wurde sie immer gepiesackt. Dann war da eine, so eine Dicke, die war dann ihre Freundin, weil sie dick war und sie klein. Und die hat sie angestiftet zum Stehlen. Da habe ich gesagt, Vanessa, in Ordnung, alles gut, gibt keine Strafe, pack alles ein, wir fahren jetzt ins Geschäft und geben das alles zurück. Nee, Papa, nee, das machen wir nicht, ich schäme mich. Ich sage, ja, das ist die Lektion, die du jetzt lernen musst. Und das war ein Geschäft, wo meine Mutter früher als Putzfrau gearbeitet hat und ich immer geklaut habe. Versteht ihr, was in mir abging, was in mir hochkam? Ich habe mich so geschämt, das war für mich nicht nur hingehen mit meinem Kind, es war für mich schlimmer als für Vanessa. Und der Besitzer, der jetzige Besitzer war damals der Lehrling und der wusste genau, wie ich früher drauf war. Ich habe aber geklaut, weil ich nichts hatte. Ich habe manchmal keine Hausaufgaben gemacht, weil ich keine Tinte mehr hatte. Dann habe ich Tinte geklaut. Und dann sind wir dahin, sein Blick war, ja, Bauerle wieder. Leute, ich bin 1000 Tode gestorben. Ich habe mehr Tränen in den Augen gehabt wie Vanessa. Aber ich habe gesagt, ja, wir geben das jetzt zurück, es tut mir leid. Ja, wenn noch irgendwas ist, ich bezahle das. Und dann haben wir noch den Eltern angerufen und haben gesagt, wir fahren jetzt dahin, wenn ihr auch kommen wollt. Dann haben die in der Zeit dort angerufen und haben gesagt, die Vanessa hat das alles organisiert, ihre Tochter ist unschuldig. Und dann habe ich nur gesagt, Gott, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich brauche deine Gnade, ich brauche Gunst, ich brauche deine Hilfe. Und dann sind wir da rein. Und dann sagt der Besitzer am Ende, wo ich mich schon in den Boden geschämt habe und gehofft habe, sind nicht viele aus meinem Dorf da, dann heißt es wieder da, so, versteht ihr mich? Und er sagt, nee, ich weiß, wer wirklich schuld ist, die anderen nicht, deine Tochter, weil du bist mit ihr hier und euch tut's leid und die hat nicht mal den Anstand zu kommen. Vanessa hat danach nie wieder geklaut. Warum? Ich habe sie nicht verhauen, sie hat kein Hausarrest gekriegt, ich habe gesagt, okay, das ist in Ordnung, es kann passieren. Beim zweiten Mal jetzt vielleicht gescheppert, aber nicht beim ersten Mal. Ihr versteht mich richtig, oder? Ich sage, wir fahren dahin, wir bringen das in Ordnung und dann schauen wir weiter. Diese Lektion hat sie gelernt für den Rest ihres Lebens. So war es mit Zigaretten, so war es mit Alkohol, so war es mit Weggehen und später nach Hause kommen, wie ausgemacht war. Sie hat ihre Lektionen gelernt, aber immer mit Liebe. Und ich habe Sammy so erzogen, ich habe Vanessa so erzogen, ich habe gesagt, ihr könnt alles anstellen in der Welt. Aber was ich euch nicht und niemals durchlasse, ist, wenn ihr mich anlügt. Komm nach Hause, sag mir, was von Mist ihr gemacht habt und ich guck, dass ich es wieder gerade biege. Dafür sind Papas da. Aber nicht, um dich zu schlagen. Richtig? Und wenn das ist, dass ihr Vertrauen zu mir habt und heimkommt und sagt, Papa, ich habe Mist gebaut, das kriegen wir hin. Aber wenn ihr mich anlügt, dafür gibt's keine Entschuldigung, das lasse ich euch niemals durch. Das ist Liebe. Glaubt ihr, der Papa im Himmel ist anders? Wenn du ganz ehrlich zum Papa gehst, wird er dir mit allem helfen. Aber wenn du meinst, du musst Gott belügen, geht nicht. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber da sind wir hingekommen. Mann und Frau sind gleich. Freut ihr euch, ihr Frauen. Halleluja, ihr seid auf Augenhöhe. Im Himmel sowieso, da gibt's keine Geschlechter mehr. Da sind wir sowieso eins. Halleluja, Amen. Und deswegen dürfen Frauen hier predigen. Und ich freue mich, dass Gott so Frauen mit die Sonja zieht zum Predigen und andere auch, oder? Ihr macht ja alle irgendwo Dienst. Lydia macht ihre Lehre und. Wir haben viele Leute da oder schon da gehabt. Freiheit. Ist Freiheit gut? Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Merk dir solche Bibelstellen, mal dir die an, druck sie dir aus, mach sie an dein Auto, mach sie an den Alibet, wo du das liest. Ich bin von Gott geliebt, ich gehöre zu seinem heiligen Volk. Das nimmt jeder Verdammnis die Möglichkeit, einen Spalt zu haben, wo der Hebel der Verdammnis reinkommt. Der Teufel guckt immer in deinem Herz, wo ist da was, wo ich anhebeln kann und die Wunde größer machen. Heil die Wunde sofort mit Gott und dann brauchst du das alles nicht. Amen. Halleluja, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Ja, das ist eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich. Wäre es unmöglich, würde hier stehen, es wäre schön, wenn ihr das tut, aber es ist unmöglich. Hier steht aber nicht, dass es unmöglich ist, sondern es steht da, dass es möglich ist. Es ist möglich. Geht nachsichtig miteinander um. Oha. Vergebt einander. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben habt, sollt auch ihr einander vergeben. Von allem aber begleitet euch in die Liebe, haben wir alle schon gesprochen jetzt, ne? Sie ist der Bund, der euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschweißt, ob das in der Ehe ist, zu den Kindern, egal wo, auch hier in der Gemeinde ist die Liebe der Bund, der uns zusammenhält. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Wow. Können wir sagen, in allem, was wir tun, in allem, was wir entscheiden, in allem, was wir sprechen, ist der Friede Gottes drin? Nicht immer, aber es wird immer besser. Amen. Wir sind auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Zuerst bei dir selbst und dann bei den anderen. Mit das, wo du voll bist, das wirst du dem Nächsten erzählen. Wenn man zu dir zu Besuch kommt, das, was dich beschäftigt, das wirst du sofort innerhalb von 2 Minuten anfangen. Ist so. Ob es dein Verein ist, dein Hobby, deine Kinder, dein Mann, was dein Problem, deine Baustelle oder dein Thron ist oder dein Götze, du wirst darüber reden. Und es ist besser, es ist Christus als irgendwas anderes. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Wow, Weisheit, die Gott uns gegeben hat, sollen wir uns gegenseitig unterrichten und gegenseitig schärfen. Ist das gut? Und jetzt kommt der Schlüssel. Das machen wir jeden Sonntag, bevor das Wort kommt. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Oder sind wir Urchristen? Noch ein Lied, 5 Minuten, noch ein Lied, 10 Minuten, noch ein Lied, 15:15, noch ein Lied, 20:20. Mann, Mann, haben die eine Ausdauer. Noch ein Lied, 25, noch ein Lied, 30. Das hat mit Anbetung nichts zu tun. Das hat mit deinem Herzen, mit Anbetung oder aus tiefstem Herzen nichts zu tun. Das ist Langeweile. Du weißt nicht, was passiert da im Lobpreis. Du bist nicht dabei. Dein Herz ist nicht dabei, Gott zu loben und zu preisen. Sondern dein Verstand ist dabei. Das ist nicht gut, Leute. Ihr wisst, ich predige auch immer fürs Internet und für die CDs. Ist nicht immer alles für euch. Fühlt euch nicht angeklagt. Aber manchmal muss man solche Dinge sagen, weil ich spüre, der Heilige Geist hat für jemand eine Botschaft. Man kann auch mal ein Anbeter gewesen sein und dann ist irgendwas passiert und man hat keine Lust mehr drauf und merkt es gar nicht mehr. Wenn du dich zwingen musst zur Anbetung, dann ist dein Fleisch aktiv. Dann sind vielleicht dämonische Mächte aktiv, Verletzungen aktiv, aktiver als der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, ich mache mich eins mit dir, komm, lass uns den Herrn loben und preisen. Und dein Fleisch sagt, nee, ich habe keinen Bock, die Blödkuh muss sich erstmal entschuldigen. Guck mal, wie sie da wieder steht, die Hände hebt und singt Halleluja. Die soll mal Entschuldigung sagen. Das eine tun, das andere nicht lassen. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, nochmal Menschen zu verurteilen. Ist Gott gut? Wer von euch weiß, wie auf Hebräisch der Name Gottes ist? Jahwe. Eigentlich, ja, JHWH. Gottes Name ist JHWH im alten Bund. Im neuen Bund heißt er wie? Aber lieber Vater. Aber im alten Bund hieß Gott JHWH. Die Juden können das nicht aussprechen. Jahwe hinkt, wobei das am nächsten dran ist, von der Aussprache. Jehova ist grottenfalsch. Und es ist so interessant, Gott offenbart immer mehr von seinen Geheimnissen. Das erste, was ein Mensch sagt, ist Gottes Name, wenn er lebendig wird. Gott ist Leben. Gott ist Leben. Gott ist Leben. Er ist Odem. Vorhin haben wir gesungen, Bärbel wusste nichts davon, die weiß es auch nicht von dieser Offenbarung, die ich euch jetzt gebe. Wir haben vorhin gesungen, wie das Lieder passen wieder total zur Predigt. It's your breath in my lungs. Ist dein Odem. Es ist nicht der Atemzug an sich, sondern es ist Gottes Odem. Wisst ihr, was Adam machte, als Gott in ihn hineinblies? Wisst ihr, was er sagte? Ja! 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 Wenn ein Baby auf die Welt kommt, das Erste, was es macht, wenn es Luft holt. Ja! Ja! Wisst ihr, warum Gottes Name nicht auszusprechen ist? Weil es Gottes Odem ist. Das Erste, was ein Mensch sagt, wenn er auf die Welt kommt, ist Gottes Name. Ob er wiedergeboren ist oder nicht, ob er Christ ist oder nicht. Und wisst ihr, was das Letzte ist, was ein Mensch sagt, wenn er diese Erde verlässt? Schon mal das Sprichwort gehört, bis zum letzten Atemzug. Leute im Altersheim, die bei Sterbenden die Hand halten, die wissen, die machen noch einen letzten Atemzug. Ja! Dieser Atem Gottes, dieser Odem geht zurück zum Vater. Er kam vom Vater, er geht zurück zum Vater. Leute, ich liebe das Wort Gottes, du auch? JHWH. Ja. Mach das mal, komm im Heiligen Geist, alle miteinander, komm ganz laut. Ja. 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 Spürt ihr den Heiligen Geist, wie er sich dazu stellt? It's your breath in my lungs. Es ist dein Leben in meiner Lunge. Das nächste Mal, wenn es dir nicht gut geht, machst du. Ja. Oh, ihr seid so still. Halleluja. Mich haut es hier fast um. Halleluja. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg, tut es mit ganzer Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Wenn du singst und Luft holst, damit deine Stimme klingt. Mit was klingt deine Stimme? Mit ja. Ist das cool? Leute, bis gestern habe ich das noch nicht gewusst. Ist Gott gut? Oh, ich liebe es. Alles, was ihr sagt, deine Stimmbänder bewegen sich mit ja. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll ihr im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Wow. Ja. Jeder Atemzug ist ja. Wir hören es mehr, wenn wir jetzt gerade joggen waren oder 100 Meter gesprintet sind. Dann hören wir das vielleicht mehr. Aber im Prinzip ändert sich nichts an. Ja. Halleluja. Vater, danke für das Wort. Danke, dass du das Leben bist. Wir wollen dich loben, preisen, wir wollen dich anbeten, wir wollen dir Dank sagen mit unserem ganzen Leben. Wir wollen auf uns Acht haben, wir wollen uns den Siegespreis von niemandem nehmen lassen. Wir wollen uns das Heil nicht rauben lassen, wir sind auf deiner Seite. Wir folgen dir nach, wir gehören dir, wir lieben dich von ganzem Herzen. Papa, danke, dass das hier keine religiöse Gemeinde ist, wo es auf Äußerliche ankommt, wie jemand seine Frisur hat, seine Haare oder was auch immer. All diese Dinge sind nichtig, wir haben es gehört heute. Danke, dass das hier ein Ort ist, wo wir dich lieben von ganzem Herzen, dich loben und dich preisen. Und danke, Papa, für die Church at the River. Danke, dass wir Schafe davon sein dürfen, Schafe in deiner Gegenwart, Schafe in dem, was dir gehört. Du bist ein wunderbarer Gott, wir lieben dich, wir preisen dich. Wir beten dich an, wir sagen, du bist gut und du bist würdig, unseren Lobpreis zu nehmen. Du bist würdig, diesen Atem Gottes, dieses Leben, was du in uns eingehaucht hast, zurückzuempfangen. Papa, durch Lobpreis, durch Anbetung, durch Danksagung geben wir dir zurück, was du uns gegeben hast. Danke, dass wir atmen können. Danke, dass wir frische Luft haben. Danke, dass es uns wohl ergeht. Oh, Papa, wir preisen dich. Du bist ein Gott des Lebens, nicht des Todes. Du bist ein Gott des Lebens. Du bist ein Gott des Lebens. Halleluja. Halleluja. Wir beten dich an. Beten dich an. Beten dich an. Halleluja. Brasha karamandaya brahuriandai. Shetarabakasira mandaya brahuriandai. Yahweh, Halleluja, Yahweh, Halleluja, danke, Vater. Ich glaube, jetzt jedes Mal, wenn du einen Atemzug machst, wirst du anders drüber nachdenken. Und das ist gut so.